Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer HR Ungeschminkt Diversity Weeks. In unseren Sonderfolgen werden wir uns in jeder Folge einer Dimension von Diversität widmen. Hierzu orientieren wir uns entlang der 7 Dimensionen für Diversität von der Charta der Vielfalt. Heute widmen wir uns der Dimension soziale Herkunft. Dazu ist heute Katrin Janetzka bei uns zu Gast.
HR Ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge von unserer Diversity-Serie des Podcasts HR Ungeschminkt, der ehrliche Personalpodcast. Heute eine wahnsinnig spannende Gästin zu Besuch bei uns, und zwar ist das Katrin Janetzka. Katrin ist seit diesem Jahr Geschäftsführerin der Organisation Netzwerkchancen. Und bevor ich jetzt zu viel über dich verrate, Katrin, ein ganz großes herzliches Willkommen zu uns im Podcast. Und ich würde einmal an dich übergeben für eine kleine Intro zu dir und zu Netzwerkchancen.
Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast. Da freue ich mich sehr, dass ich mich und mein Unternehmen, für das ich Geschäftsführerin bin, vorstellen kann. Ich bin Katrin Janetzka, bin selber auch soziale Aufsteigerin. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Das heißt, ich komme aus einer nicht akademischen Familie. Meine Eltern haben beide nicht studiert. Und tatsächlich komme ich auch, würde ich sagen, aus einer finanzschwachen Familie. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir nicht allzu viel Geld hatten und dass ich auch drei Geschwister habe und das natürlich ein bisschen aufgeteilt werden musste damals. Ich habe mit meinen Geschwistern als erstes studiert und bis zur Übernahme der Geschäftsführung einige Hürden in meiner beruflichen Karriere überwunden und freue mich, dass wir heute darüber ein bisschen intensiver sprechen können.
Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir hatten ja auch im Podcast-Vorgespräch schon so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen gesprochen, was genau eigentlich das Thema sozialer Hintergrund alles bedeutet, was Erstakademiker, Akademikerinnen der Familie sein bedeutet und wenn dann noch quasi die finanzielle Komponente hinzukommt. Einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und du hast ja jetzt schon ein paar Einblicke gegeben. Heute führst du die, korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, aber die größte Organisation zum Thema sozialer Aufstieg und Engagement für den sozialen Aufstieg. Das ist doch so, oder?
Also ich glaube, das kann man schon sagen, das, was wir bei Netzwerkchancen machen, da gibt es zumindest derzeit in der Form nichts Vergleichbares. Ich bin selber soziale Aufsteigerin, habe klassische Archäologie studiert, also nicht so der klassische Studiengang, von dem man sich nach dem Studium viel Geld verspricht. Also da waren sehr viele Träume noch dahinter. Wir sind zum Beispiel, als ich Kind war, nicht viel verreist und dann war das so irgendwie, oh, wenn ich jetzt Archäologie studiere, dann werde ich die große, weite Welt kennenlernen. Und so kam das und dann war das Studium fertig. Und ich habe aber so gemerkt, ich will da gar nicht mehr bleiben und habe dann so Möglichkeiten gesucht, in andere Bereiche reinzuschauen. Ich wollte so ein bisschen in den Non-Profit-Bereich mich sozial engagieren und habe dann meinen ersten Job angefangen als Sales Managerin in einer großen Event-Location. Und bin dann auf eine Anzeige gestoßen von der Natalia Nepomnischer. Die hat 2016 nämlich das Netzwerk Chancen gegründet und ein ehrenamtliches Team gesucht. So haben wir uns 2016 auf dem Kaffee kennengelernt und dann war ich irgendwie bei Netzwerk Chancen dabei. Das heißt jetzt im 8. Jahr. Und nach 2 Jahren der Lobbyarbeit für bessere Bildung mit vielen Politikerinnen haben wir halt so gemerkt, wir wollen eigentlich noch mehr machen und wollen mit der Zielgruppe zusammenarbeiten. Also mit den Menschen, die das tatsächlich betrifft. Und dann haben wir Netzwerkchancen Aufsteiger gegründet. Und Netzwerkchancen Aufsteiger ist ein ideelles und kostenfreies Förderprogramm für junge Menschen im Alter zwischen 18 und 39, die ihre beruflichen Träume verwirklichen wollen. Das heißt, die in die Jobs kommen wollen, die sie ausüben können anhand ihrer Fähigkeiten und für die sie sich auch eigentlich geeignet sehen. Und wir unterstützen soziale Aussteigerinnen damit, dass wir ihnen kostenfreie Workshops anbieten zu Themen, die einfach für die berufliche Entwicklung sehr wertvoll sind, wie zum Beispiel, wie trete ich selbstbewusst auf? Wie führe ich irgendwie so ein Gehaltsverhandlungsgespräch? Wie finde ich vielleicht auch einen Job, der zu mir passt? Wie finde ich einen Arbeitgeber, der zu meinen Werten passt? Wir haben auch 1:1-Angebote an Coachings und Workshops. Wir haben ein riesiges Mentoring-Programm mit Unternehmen zusammen, also wo auch die Mentorinnen von großen Unternehmen kommen und unsere Mitglieder ein Jahr lang begleiten. Und wir haben einfach eine riesige Community von 2700 Mitgliedern in ganz Deutschland. Und die meisten sind tatsächlich schon in einer Weise Aufsteiger, weil sie vielleicht schon als erstes Abitur abgelegt haben, weil sie vielleicht als erste in ihrer Familie in eine Führungsposition gekommen sind, weil sie vielleicht als ersten Studium abgeschlossen haben und so weiter. Also es sind alles eigentlich schon in irgendeiner Form Aufsteiger, aber die natürlich noch viel weiter die Leiter hochkommen möchten.
Da hatten wir uns ja drüber unterhalten, dass ich auch quasi Erstakademikerin bei mir in der Familie bin und zum Glück das finanzielle Thema durch meine Eltern gecovert wurde, aber ich an ganz vielen Themen einfach gemerkt habe, dass es doch anders ist, wenn man die erste Person ist, die in der Familie studiert, die irgendwie eine wirtschaftliche Karriere anstrebt. Einfach eine wahnsinnig tolle Sache. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 20 Mal gesagt, aber es scheint ja nicht, dass man... Und eine andere Anmerkung, du hast ja gerade das Thema Aufstieg von Natalia auch angesprochen. Und da möchte ich auch nochmal eine kurze Empfehlung aussprechen. Natalia hat dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, das Buch Wir von unten. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade sagen, dieses Thema interessiert sie auch besonders, ich kann eine absolute Leseempfehlung aussprechen. Es lässt das Thema nochmal mit komplett anderen Augen sehen und auch eine ganz andere Empathie hervorbringen. Auch wenn man als Person zum Beispiel sagt, bisher hatte ich mit diesem Thema noch so gar nichts zu tun und habe mir über sozialen Aufstieg noch nie Gedanken gemacht. Daher große Leseempfehlung. Und es ist Wahnsinn, wie groß ihr als Organisation schon geworden seid. Dann lag ich mit dem Thema wahrscheinlich größte Organisation in Deutschland, glaube ich, gar nicht so falsch, ne?
Das kann man, wenn es wirklich so um soziale Aussteigerinnen geht, in der Berufswelt vor allem, dann kann man das schon sagen.
Wie kam denn deine Geschichte, das musst du jetzt nochmal kurz erzählen, von 8 Jahren Netzwerk Chancen und dann Übernahme der Geschäftsleitung? Ich finde es total schön, dass du sagst, du hast irgendwann mal angefangen und dann seit diesem Jahr sagst du, du leitest diese riesige Organisation, hast aber vorher schon das ganze Wachstum begleiten dürfen.
Genau, also so wie sozusagen Netzwerk Chancen größer geworden ist, bin auch ich irgendwie damit gewachsen. Ich habe das Ganze ja ehrenamtlich gemacht, das Ganze 5 Jahre ehrenamtlich und habe aber auch in der Zeit, weil ich mich halt mit diesem Thema Klassismus, Barrieren in der Berufswelt, Diskriminierung vielleicht auch aufgrund der sozialen Herkunft beschäftigt habe, waren das für mich auch in meiner eigenen persönlichen Entwicklung ganz wichtige Erkenntnisse, die ich irgendwie dadurch gewonnen habe, weil wir uns halt wirklich auch inhaltlich mit diesen ganzen Themen, es gibt auch Studien dazu, zwar nicht besonders viele aus Deutschland, aber aus anderen Ländern, die auch sozusagen in Zahlen ausdrücken können, was das eigentlich in der Wirtschaft ausmacht. Und so bin ich da irgendwie mit reingewachsen und mir ist das wirklich ein wichtiges Thema und ich bin jetzt natürlich auch Geschäftsführerin, das heißt, das ist für mich auch ein sozialer Aufstieg geworden. Ich würde mir das aber wünschen, dass das in Deutschland einfach viel, viel einfacher ist und nicht vom Elternhaus, also nicht vom Einkommen der Eltern und nicht auch vom Bildungsgrad der Eltern abhängig ist, welchen Job man am Ende hat, sondern tatsächlich von den eigenen Fähigkeiten und Leistungen und dass einfach Hürden, egal zu welchem Zeitpunkt, ob es in der Schule ist, aber auch im Berufsleben und auf der Karriereleiter, dass die eben abgebaut werden. Dass die gesehen werden und dass die abgebaut werden.
Sag mal, das leitet mich jetzt wundervoll in die nächste Frage, nämlich über, was sind so die typischen Barrieren, die sozialen Aufsteigern, sozialen Aufsteigerinnen im Berufsleben so begegnen?
Genau, also grundsätzlich kann man das nicht komplett verallgemeinern, weil Menschen natürlich sehr, sehr individuelle Leben führen und sehr, sehr individuelle Erfahrungen machen. Aber wenn man das so ein bisschen vereinfacht herunterbrechen möchte, dann sind es vor allem so Themen, also in Deutschland ist zum Beispiel das Netzwerk, das berufliche Netzwerk sehr, sehr entscheidend. Das fängt zum Teil schon sehr, sehr früh an. Ich hatte gestern mal wieder ein nettes Gespräch zum Thema, also die ersten Jobs, die man macht, zum Beispiel auch im Studium. Ich weiß nicht, was dein erster Job im Studium war, Annika, aber mein erster Job im Studium war Flyer verteilen und als Hostess arbeiten und solche Dinge. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie in der krassen Organisation schon einen studentischen Hilfsjob bekommen habe.
Nee. Ich habe auch genau das Gleiche gemacht, Flyer verteilt. Ich habe neben der Schule mal irgendwann im Verkauf gejobbt, damals bei einem Einzelhändler. Habe dann auch Hostess, Flyer verteilen, halt so typische Studenten-Nebentätigkeiten gemacht. Und dann irgendwann, und ich überlege gerade, ich glaube Semester 3 oder Semester 4, habe ich dann quasi so einen Werkstudentenjob bekommen bei einem größeren Unternehmen. Dafür bin ich dann irgendwie zweimal die Woche nach Düsseldorf getingelt und habe auch die eine Vorlesung dafür immer einmal die Woche geschwänzt, weil ich mir immer dachte so, boah, das muss ich jetzt einfach an der Stelle mitnehmen, auch für den Lebenslauf, und brauche das halt einfach, um den ersten Fuß in die Tür zu bekommen, ja.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und so geht's halt ganz vielen von uns. Also viele arbeiten dann auch vielleicht in der Gastronomie, oder gestern habe ich eine getroffen, die hat beim Bäcker gearbeitet. Und was viele halt nicht wissen, und das glaube, das passiert sehr, sehr häufig, das könnte vielleicht auch mal jemand untersuchen, dass sich soziale Aussteiger diese Jobs nicht in den Lebenslauf schreiben, weil sie sich dafür schämen. Also die Person, die ich gestern getroffen habe, die hat gesagt, sie hat beim Bäcker gearbeitet und Brötchen verkauft. Und hat sich das nicht reingeschrieben in ihren Lebenslauf. Das heißt, das ist eigentlich was sie gemacht hat, wo sie auch viel gelernt hat, wo sie Kundenorientierung, vielleicht auch Verkaufsskills gelernt hat. Hier, alle Brötchen sind um 17 Uhr weg, dass sie das gar nicht öffentlich macht und dass das gar kein Recruiter sehen kann. Das ist sozusagen so ein Thema von sozialen Aussteigern, berufliche Netzwerke, und zwar halt auch schon in jungen Jahren. Das führt dann auch dazu, dass der Berufseinstieg auch schwierig ist, dass man viele Bewerbungen schreiben muss, dass man viele Absagen erhält. Das macht auch was mit deinem Selbstbewusstsein, wenn du ein Studium abgeschlossen hast und du hast schon so viel erreicht und du schreibst und schreibst Bewerbungen und kriegst einfach nur Absagen, weil du halt irgendwie nicht in der Anwaltskanzlei gejobbt hast oder bei, weiß ich nicht, sonst wem. Das heißt, dieses Selbstbewusstseinsthema trägt sich dann auch weiter, führt dazu, dass man einfach auch länger braucht. Also es gibt auch Studien aus Großbritannien, die eben sagen, dass es einfach länger braucht, bis soziale Aussteigerinnen Positionen erreichen, die andere vielleicht viel früher erreichen. Und dann, ja, Informationen einfach, ne? Was gibt es für Studiengänge? Was gibt es auch für Jobs? Mit welchen Jobs kann ich mich auch weiterentwickeln? Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Barrieren, die von außen auch kommen, die auch im Berufsleben kommen, dass wir zum Beispiel Qualifikationen, die auf Papier abgedruckt, also dass wir die sehr viel häufiger weiterschicken im Bewerbungsverfahren, anstatt sich anzuschauen, welche Fähigkeiten hat die Person vielleicht, die jetzt nicht unbedingt in einem Zeugnis abgebildet sind, aber die sie einfach durch ihre Leistungsfähigkeit, durch ihre Arbeit gezeigt hat.
Ich hatte damals zum Beispiel auch überhaupt keine Ahnung, was ich mal beruflich machen wollte, und war dann irgendwie im BWL-Master und habe mich ganz doll von diesem, ich sag mal, dieser Business-Bubble einfach anstecken lassen und dachte mir dann, und ich muss unbedingt zwingend in die Strategieberatung gehen. So, war das jetzt aus HR-Perspektive so der beste Match zwischen Person und Rolle? Überhaupt gar nicht. Aber ich dachte mir so, hey, ich überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt an welche Stelle in ein Unternehmen reinkomme. Was sind die Sachen, wo ich irgendwie glaube, gut drin zu sein? Das sind die, das matcht sich mit der Beratung. Und dann probiere ich das. Und wenn ich da im Nachgang drauf schaue, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, wie selektiv diese Auswahlprozesse waren mit, man muss an folgenden Unis studiert haben, man muss folgenden Notenschnitt gehabt haben, dann muss man folgende Praktika vorweisen, dann muss man mindestens ein halbes Jahr im Ausland gelebt haben. Ich fand das schon echt ganz schön ordentlich, und ich würde auch im Nachgang sagen, mit dem Auslandssemester, irgendwie, es geht unendlich ins Geld, und es gibt rückblickend schauen, einfach Erfahrungen, aus denen habe ich so viel mehr mitgenommen als aus meinem ollen Auslandssemester. Ich kann es nur einfach so sagen.
Also du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, Annika. Das finanzielle Netz ist natürlich auch wichtig. Also es macht was mit dir, wenn du genug Geld hast und dir zum Beispiel die Miete in Paris leisten kannst oder auch ganz klassisch in Berlin. Also die Mieten in Berlin sind auch exorbitant gestiegen in den letzten Jahren. Hätte ich mir damals in meinem Studium absolut mit meinem kleinen BAföG-Satz, den ich hatte, nicht leisten können. Der war nicht mal voll und man darf auch nur einen bestimmten Geldbetrag dazu verdienen. Und so hat man natürlich auch durch die finanziellen Einschränkungen ein Problem. Aber worauf du ja auch jetzt angespielt hast, ist, man hat natürlich auch krasse Stärken entwickelt. Was würdest du denn von dir sagen? Welche Skills hast du denn aufgrund deines sozialen Aufstieges?
Boah, das ist eine super gute Frage. Ich muss jetzt mal gerade in mich reinhorchen. Und auch da, das hatte ich ja dir schon im Vorgespräch gesagt, dass ich da immer relativiere, dass ich zum Glück die Möglichkeit hatte, dass meine Eltern mich an vielen Themen finanziell unterstützt haben und generell auch total pro waren, dass ich studieren gehe. Da gibt es ja auch eben andere Geschichten so.
Das ist das, was ich meine. Es ist sehr individuell.
Nichtsdestotrotz, was ich gelernt habe, ist irgendwie A, Resilienz. Also wenn ich irgendein Thema machen möchte und mich dafür interessiere, dann beiße ich mich einfach durch so. Und dann brauche ich auch niemanden, der mir ganz viel Starthilfe gibt und mich irgendwie motiviert. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann tue ich das, auch wenn es anstrengend wird. Ich glaube, das ist das andere. Und dann das Thema Proaktivität tatsächlich. Es gab bei mir trotz des finanziellen Backgrounds und der Unterstützung meiner Eltern, es gab nie jemand, der mir Türen geöffnet hat. Ich musste sie selber öffnen. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, Mama, Papa, ich würde jetzt total gerne da mal ein Praktikum machen, und meine Eltern gesagt haben, so ja, dann rufe ich eben irgendwie unseren Kumpel an, der ist doch da Vorstandsvorsitz und dann kriegst du dieses Praktikum. So, sowas gab's halt nicht. Es war halt eher so die Frage, so ja, und wozu machst du denn dann Praktika und wie funktioniert das und machst du das gerade, um Geld zu verdienen? Da gibt's doch Sachen, die sind halt viel besser bezahlt. Also ne, einfach einen anderen Blick drauf und nicht so dieses, wir öffnen dir jetzt die Türen und wir beraten dich an der Stelle, wie du deinen eigenen Karriereweg bestmöglich findest, sondern es war einfach Chancen sehen, diese ergreifen, sich durchbeißen und sich so lange selber an Türen klopfen, bis sie sich selber öffnen.
Genau, du sprichst also genau die richtigen Themen. Also soziale Aussteiger sind nachweislich halt sehr resilient. Sie sind sehr lösungsorientiert, sehr zäh. Also ne, die lassen nicht los, die versuchen immer weiter. Da gibt es tatsächlich auch eine Studie von der Universität Wien, die hat Erstakademikerinnen befragt, und ErstakademikerInnen schätzen sich oft nicht so talentiert ein, aber dafür selber extrem fleißig.
Ich wollte gerade sagen, würdest du mich fragen, du hast mich ja gerade gefragt. Ich glaube, die Tatsache, dass ich sage, oh, ich bin total talentiert in dem, was ich mache, kam jetzt auch nicht, sondern einfach, ich bin einfach hartnäckig, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe. Wenn wir jetzt einmal schauen würden, was sind deiner Meinung nach so die Top-Maßnahmen, was müssen Unternehmen tun, um soziale Aufsteiger, soziale Aufsteigerinnen besser im Unternehmen zu integrieren?
Also ich muss dazu sagen, die soziale Herkunft ist ja auch noch eine sehr, sehr junge Diversity-Dimension. Erst 2021 hat die Charta der Vielfalt die Dimension aufgenommen. Da haben wir uns auch für eingesetzt. Seit 2018 sind da auch mit Unternehmen im Gespräch. Also es ist natürlich so ein bisschen, jedes Unternehmen ist auch anders und hat andere Bedürfnisse auch, was so Unternehmensstrategie und so weiter betrifft. Also da muss man auch schon ein bisschen individueller gucken, aber was man so grob sagen kann ist, also es gibt so zwei große Themen, die HRler, Diversity Manager und Unternehmen angehen können. Das ist einmal so ein bisschen in Richtung Mitarbeiterbindung. Das würde ich sogar sagen, das ist noch wichtiger als Recruiting-Maßnahmen, also zu schauen, wer im Unternehmen ist eigentlich soziale AufsteigerIn. Es gibt Unternehmen, die gründen so interne Netzwerke für soziale Aufsteigerinnen, und da hat man dann auch eine Gruppe an Expertinnen, die genau weiß, was die Hürden und die Chancen sind und die sich natürlich auch dann dem Unternehmen irgendwie zugehöriger fühlen dadurch. Und dann kann man auch überlegen, wie man das eben gestalten kann. Also wirklich intern zu schauen, wir sind soziale Aufsteigerinnen, wie kann man die vernetzen und wie kann man die auch fördern, mit was für Maßnahmen, mit Weiterbildungsangeboten, mit Mentoring-Angeboten, mit Coaching-Angeboten, whatever, oder einfach irgendwie Veranstaltungen, wo sie sich irgendwie austauschen können, wo sie einen Safe Space haben. Und dann kann man sich natürlich auch Recruiting-Maßnahmen anschauen. Also wie sprechen wir denn unsere Bewerberinnen an? Was sind die Voraussetzungen für eine Stelle sind? Ist es wirklich immer notwendig, dass zwingend ein Studium Voraussetzung ist? Ist es zwingend notwendig, dass genau das Studium Voraussetzung ist? Ist die Ansprache die richtige oder schließt man da Gruppen aus? Gibt es irgendwie Raum, sich weiterzuentwickeln? Das sind so Themen, die man eben im Recruiting sich anschauen kann, die man hinterfragen kann und wo man auch sich dadurch natürlich eine sehr große Zielgruppe erschließt. Also es gibt sehr, sehr viele soziale Aufsteigerinnen. Fast die Hälfte der Studenten sind Erstakademiker zurzeit. Und die sind einfach noch nicht in den Jobs, in denen sie sein können, weil der Türsteher so hart ist.
Diese Türsteher-Analogie für insbesondere Recruiting, finde ich, passt einfach sehr gut. Ich nutze sie auch immer sehr gerne. Welcher Türsteher möchte man denn gerne sein? Wenn jemand jetzt gerade zuhört und sagt, ich sitze in einer HR-Abteilung und ich möchte morgen am Tag anfangen, was zu tun und möchte nicht erst um Budget kämpfen intern, was wäre deiner Meinung nach so die erste Thematik, wo du sagen könntest, jo, damit kannst du morgen am Tag anfangen? Und übrigens braucht das jetzt auch kein riesengroßes Budget, aber bringt die ganze Thematik schon mal einen Schritt weiter in die richtige Richtung.
Also ich glaube, das Thema so intern sich zu überlegen, gibt es Leute, die Lust haben, so ein Netzwerk zu gründen und das zu tragen, wenn das jetzt dafür keine Stelle geschafft wird und wenn man so ein bisschen Budget hat, dann würde ich tatsächlich dazu raten, mir eine E-Mail zu schreiben, katrin@netzwerkchancen.de, und dann könnten wir mal schauen, ob wir einen kleinen Lunchtalk zum Beispiel vereinbaren, wo dann Personalverantwortliche oder interessierte Mitarbeiter einmal mal ein bisschen mehr zu dem Thema soziale Herkunft erfahren können und einen Impuls kriegen, welche Hürden haben soziale Aufsteigen und was sind vielleicht Maßnahmen. Also so ein bisschen auch erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen. Das ist eigentlich immer Schritt 1. Wenn man nicht selber lesen möchte, dann kann man sich halt Expertinnen reinholen, die in einer netten Atmosphäre entweder online oder in Präsenz dazu aufklären. Und das ist auch mit nicht so viel Budget möglich.
Da auch nochmal der Aufruf von meiner Seite aus, startet mit so Themen. Ihr müsst nicht eine Initiative erst starten, wenn ganz viel Geld dafür vorhanden ist und vor allem, wenn alles perfekt bis ins letzte Ende durchdacht ist, sondern wichtig ist, dass man sich Gedanken macht und versucht, mit gezielten Maßnahmen die Organisation, in der man ist, ein Stück weit inklusiver zu gestalten.
Genau, vielleicht eine Ergänzung dazu. Die soziale Herkunft ist ja eine absolut intersektionale Dimension. Das heißt, man deckt damit auch meistens zum Teil noch andere Dimensionen ab. Also bei uns sind über die Hälfte, fast 60% sind weiblich gelesene Personen. Wir haben einen sehr, sehr großen Anteil an Menschen, die Migrationshintergrund haben. Auch da aufpassen, es nicht zu vermischen. Soziale Herkunft, ethnische Herkunft sind zwei unterschiedliche Dimensionen, die natürlich in einer Person aufeinandertreffen können. Man bearbeitet bei der sozialen Herkunft mehrere Dimensionen zugleich. Und das ist auch immer ein gutes Argument für Geschäftsführung hinsichtlich Diversity-ESG-Richtlinien.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass du den nochmal ergänzt hast. Seht die Dimension nicht als eindimensional, sondern es ist eine intersektionale Dimension, die auch in, wenn man sie kombiniert, in verschiedenen Bevölkerungsgruppen eben nochmal gehäufter vorkommt als, ich sag mal, im Landesdurchschnitt. Liebe Katrin, es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Ich danke dir für deine Insights heute. Danke, dass du Teil unseres Podcasts bist und es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch und vielen Dank für die Einladung.